Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir wieder mit einer neuen spannenden Folge heute. Hallo Jens.
Ja, hallo Axel, hallo in die Runde. Moin, moin, grüß Gott für jeden Montag. Ich hoffe, ihr seid gut drauf, ja, seid motiviert, erfolgreich in die Woche, ist ja unser Motto. Heute wollen wir mal über ein Thema sprechen, was in den Medien schon, ja, nicht breitgetreten, wäre jetzt falsch gesagt, aber was ja unter zumindest Ernährungsinteressierten in aller Munde ist, nämlich eine ganz neue Ernährungsguideline.
So ist es, Jens. Und da gucken wir uns mal den 7.1.2026 an. Da kam nämlich die neue Lebensmittelrichtlinie oder Ernährungsrichtlinie des Department of Agriculture in den Vereinigten Staaten raus. Und dieses Datum markiert für viele, nicht für alle, aber für viele, eine neue Ära, wie man über Nahrungsmittel denkt. Und darüber wollen wir uns heute mal unterhalten. Wir hatten es beim letzten Mal schon angekündigt oder leicht angedeutet, dass es dort eine neue Ernährungspyramide gibt. Und diese Ernährungspyramide ist umgedreht, auf den Kopf gestellt quasi, wie man anders als man eine normale Pyramide, wie man sich die alte ägyptische Pyramide vorstellt, ist sie halt unten ganz, ganz klein und oben wird sie nach oben hin breiter, eher wie ein Trichter. Und wir wollen heute mal reinschauen, was ist überhaupt Ziel und Zweck dieser neuen Pyramide? Was ist neu im Vergleich zu früher? Und welche Lebensmittelgruppen zeigt die Pyramide jetzt? Was wird da empfohlen? Was wird eher nicht so empfohlen? Da wollen wir mal reinschauen. Und wollen dann halt auch über die Inhaltsstoffe ein bisschen diskutieren. Jens, zum Einstieg, lass uns einfach mal so die Basics ein bisschen anschauen. Was ist eigentlich jetzt diese neue Pyramide in den USA?
Ja, vielleicht muss man vorneweg ein, zwei Sätze sagen, warum die das überhaupt gemacht haben. Warum haben sich überhaupt, und da ist ja vor allen Dingen der Robert Kennedy, der neue Gesundheitsminister hier federführend, der natürlich dieses Thema, was wir ja auch so lieben, ne, das Thema Fitness, Ernährung und so weiter, er hängt manchmal in seinen Videos an der Klimmzugstange und macht den Amerikanern vor, dass sie jetzt nicht auf dem Sofa sitzen, Chips essen, sondern eben ins Studio gehen, ja, und mal ihre Körperertüchtigung mal ein bisschen nach vorne bringen. Und das finde ich gut. Also ich kann mich an keinen Gesundheitsminister oder Ministerin in Deutschland erinnern, die ähnliche Aufrufe oder Visualisierung jemals gemacht hätte. Ja? Und ich finde schon, Axel, dass, und das denke ich auch für alle, die letztendlich Gesundheit beraten, das sind Ärzte, Therapeuten, Heilpraktiker, Ernährungsberater und so weiter, dass wir eine gewisse Vorbildfunktion haben. Und wenn ich das Ressort Gesundheitsministerium, wenn das mein Ressort wäre und ich würde das vertreten, würde ich genauso vorgehen, nämlich, und das hat Herr Kennedy mit seinem Expertenstab gemacht, sie haben sich die Zahlen, die nackten Zahlen mal angeschaut. Was haben wir denn überhaupt? Was ist State of the Art? Und dann sind sie zu dem Ergebnis gekommen, da muss man jetzt auch nicht lange recherchieren, dass die USA wahnsinnig viel Kohle in das Gesundheitswesen reinpumpt. Und am Ende sind sie am Ende der Fahnenstange aller Industrienationen, was chronische Erkrankungen und auch die Mortalitätsrate bzw. die Langlebigkeitsrate anbelangt. Da sind sie praktisch Tabellenletzter, wenn man es mal so im Fußballdeutsch übersetzen möchte. Also sie sind Tabellenführer, sie sind sozusagen Bayern München, wenn es darum geht, das Geld da rein zu pumpen. Aber sie sind dann eben, weiß ich nicht, St. Pauli oder Heidenheim, ich will das niemandem zu nahe treten, die ja, die um den Abstieg sozusagen kämpfen. Und ich will jetzt, und das vielleicht auch noch mal vorweggeschickt, wir machen jetzt keine Werbung für Trump-Politik. Hier geht es wirklich nur um die Gesundheitspolitik. Diesen Gap zwischen investieren Und das, was am Ende dabei rauskommt, ja, das ist unstimmig. Und das hat Herr Trump auch mal in einem Interview gesagt. Na, wir pumpen so viel Geld raus und bekommen immer mehr Krankheit rein und wir bekommen immer mehr Krankheit raus. Da kann etwas nicht stimmen. Und diese Unstimmigkeit haben wir ja in Deutschland im Prinzip auch. Nur, Axel, wir haben keine aktuellen Daten.
Erstens das. Das Einzige, was wir aber an aktuellen Daten haben und was auch ganz aktuell ja immer wieder diskutiert wird und was viele unserer Mitbürger auch schon jetzt hier erfahren mussten, dass die Krankenkassenbeiträge immer weiter steigen und der, wenn man es wirklich sieht, und der Outcome auch nicht höher ist, als wir uns das wünschen. Also auch chronische Erkrankungen steigen. Und auch die Ernährung wird immer schlechter. Wir haben keine Gesamtdaten, also es gibt keine neue Ernährungsstudie. Aber wir sehen halt ja schon bei Kindern, dass Adipositas steigt. Da gibt es halt auch offizielle, ganz offizielle Statistiken beim Statistischen Bundesamt, bei Statista, die kann man überall abrufen. Also solche Einzeldaten gibt es schon. Und da kann man auch schon Zusammenhänge erkennen.
Natürlich, wenn man sich näher für die Statistik interessiert, dann kann man sich das herauspicken. Aber eigentlich wäre die Aufgabe eines Gesundheitsministeriums in Deutschland die nationale Verzehrsstudie. Ja, die haben wir zweimal durchgeführt. Jetzt sollte die dritte durchgeführt werden in Corona-Zeiten. Dann hat man sie abgeblasen, hat sie nach hinten verschoben und jetzt wird sie aktuell wieder neu aufgelegt sozusagen. Also sie sind dabei, das vorzubereiten. Aber das muss man sich mal vorstellen. Die nationale Verzehrsstudie 2 liegt über 20 Jahre zurück. Das heißt, seit 20 Jahren wissen wir eigentlich nicht, wie adipös ist Deutschland. Wir wissen nicht, wie übergewichtig ist Deutschland. Wir wissen das aus vielen einzelnen Studien, aber wir wissen es eben nicht aus diesem großen, ja, Monitor der nationalen Verzehrsstudie. Kann auch jeder nachlesen. Nationale Verzehrsstudie 2 kann sich jeder runterladen. Da kriegt man haufenweise PowerPoint-Grafiken und da kann man sehr schön aufgeschlüsselt auch sehen, dass wir zum Beispiel in bestimmten Milieus Probleme haben. Ja? Und warum wir die Probleme haben, das kann man jetzt im Detail diskutieren. Die Amerikaner sind jetzt mal vorweggegangen und haben gesagt, okay, da stimmt ja was nicht. Ja? Also wahnsinnig viel Investitionen. Wir müssen viel Geld den Leuten abverlangen, die sie in ihre Gesundheitsversicherung investieren. Und am Ende kommt wenig bis nichts dabei raus, beziehungsweise sogar noch der negative Effekt. Ja, wir haben immer mehr chronische Erkrankungen, immer mehr, wie du gesagt hast, adipöse Kinder und so weiter. Und in den USA sind inzwischen 70% laut Definition übergewichtig und 40%, also wir gehen jetzt hier Richtung die Hälfte der Gesamtbevölkerung der USA ist adipös. Also Body Mass Index über 30. Und ja, und was machen wir? Wir bauen dann große Fabriken, um diese GLP-1-Spritzen nach vorne zu bringen, damit wir diese Leute dann damit versorgen. Und auch das haben wir ja im letzten Podcast thematisiert, dass das ein Bumerang ist. Ja, diesen Bumerang müsste man mal Herrn Habeck oder Herrn Scholz, die sich ja da gratuliert haben, dass eine amerikanische Firma jetzt in Rheinhessen ist es, glaube ich, dort ein Riesenwerk für diese GLP-1-Spritzen baut. Und letztendlich erreichen wir dadurch nichts. Das Einzige, was wir dadurch erreichen, sind höhere Krankenkassenbeiträge. Ja, ich war vor 3 Tagen, ich habe es dir ja gesagt, im Vorgespräch, bin ich mal in meine Krankenversicherung reingegangen und ich bin hier vom Bürostuhl gefallen. Hey, ich bin das erste Mal bei über 1.000 Euro. Ich dachte, ich sehe nicht recht, ja.
Ja.
So, und wir beide, Axel, wir beide gehen mindestens alle 2 Tage ins Gym oder laufen oder spielen Tennis oder was auch immer. Wir sind nicht übergewichtig, wir haben ein perfektes Viszeralfett, wir haben Top-Daten in unserem relativ hohen Alter und kriegen immer wieder Krankenkassenbeiträge zurück. Ja, weil wir einfach nicht hingehen, beziehungsweise den Arzt nicht brauchen, weil wir gut Vitamin D versorgt sind im Winter und so weiter. Dieses ganze Voodoo-Zeugs, ja, was in der Schulmedizin, vor allen Dingen in der politisch organisierten Schulmedizin ja keine Bedeutung erfährt. Wir haben lieber eine Grippewelle, ja, anstatt den Leuten zu sagen, und das macht Herr Kennedy eben, zu sagen, Mensch, schaut euren Vitamin D-Spiegel an, ja. pusht diesen Vitamin-D-Spiegel, weil wir sind jetzt im Januar, Februar, da kommen üblicherweise immer diese Grippewellen durchs Land. Sehen wir jetzt auch gerade wieder. Ja, aber du siehst keine offizielle Kampagne für zum Beispiel hohe Vitamin-D-Werte.
Nein, aber die Kampagne für eine Grippeimpfung, lass dich impfen, die sieht man an jeder Bushaltestelle, an jeder Litfaßsäule wird gesagt, lasst euch Grippeschutzimpfung im Winter, lasst das machen, aber da steht nicht drauf, beweg dich, geh an die frische Luft, nimm
Genau.
Vitamin D und
Genau. Und da muss man sich fragen, warum ist das so? Und das ist das Positive an diesen, ja, an diesen Initiativen, will ich das mal nennen, weil wenn du dir die Guidelines genau durchliest, und ich habe mir die 60 Seiten komplett durchgelesen, dann steht da eben auch, dass das alles nicht absolut ist. Absolut bedeutet, man weiß es 100% genau. Wenn du den Text liest, kommt ganz häufig: Ja, es gibt Beobachtungsstudien, es gibt verschiedene Fallkontrollstudien und so weiter, Kohortenstudien, aber es gibt keine hundertprozentige Evidenz. Deswegen, und das ist ganz wichtig bei diesen neuen Guidelines, die sind nicht in Stein gemeißelt. Sie haben grundlegende Dinge mal verändert, wie du gesagt hast, sie haben die Pyramide einfach mal umgedreht und haben die proteinreichen Lebensmittel, ballaststoffreichen Lebensmittel haben sie mal nach oben gesetzt und haben zum Beispiel leicht verdauliche Kohlenhydrate nach unten gesetzt.
und kurze Ergänzung, und die Pyramide ist zurück. Das hat der Kennedy auch gesagt, weil davor gab es in Amerika eine, das nennt sich My Plate, da gab es eine runde Platte, ähnlich wie so ein Kreis wie bei uns in Deutschland von der DGE. Und er sagt jetzt, die Pyramide ist zurück. Und die hat er jetzt auf den Kopf gestellt.
Genau.
So als
Die
Ergänzung.
Pyramide kann man, wenn man wissenschaftlich da reingeht, kann man das kritisieren an manchen Stellen, ohne jetzt diese Initiative insgesamt zu kritisieren. Aber damit wir nicht sofort ins Detail gehen, würde ich jetzt erstmal so einen ganz groben Überblick, was hat eigentlich diese Initiative, also diese neuen Guidelines, was ist eigentlich die Intention? Und die Intention, Axel, und hier alle für alle Zuhörer, die ist für mich vom Grundsatz her erstmal richtig. Über Details kann man immer streiten, aber vom Grundsatz ist es erstmal richtig. Denn diese neue Administration sagt, unsere Bürger, die US-Bürger, essen viel zu viele ultraprozessierte Nahrungsmittel. Nennt man abgekürzt UPFs, Ultra-Processed Foods. Und du hast mir ja einen Spiegelartikel geschickt. Vor ein paar Tagen, den habe ich dann mal bei mir in den Instagram-Kanal mal eingebaut und da gab es ganz, ganz viele Kommentare, weil das ist schon wirklich erschreckend, ja, wie stark diese Industrie der ultraverarbeiteten, prozessierten Lebensmittel, Nahrungsmittelangebote in den Supermärkten ansteigt. Das ist erschreckend und wenn man sich nicht mit Ernährung beschäftigt, wie wir das tun und auch professionell tun, dann nimmt man das so natürlich auch gar nicht wahr. Ja? Sondern man geht mit seinem Warenkorb durch den Einkaufsladen, durch Rewe oder Netto oder was auch immer, ja, und dann kauft man ein und man macht sich nicht so wirklich viel Gedanken darüber, was ist da alles wirklich drin. Und deshalb, der wichtigste Grundsatz dieser neuen Guidelines ist, zu viel UPFs, also dieser ultraprozessierten Foods, machen krank, machen chronische Erkrankung, machen Darmstörungen, machen Krebs und so weiter. Deshalb neue Guidelines, unverarbeitete Lebensmittel. Möglichst maximal möglich unverarbeitete Lebensmittel. Punkt 1.
Kleine Ergänzung zu den hochverarbeiteten Lebensmitteln, nur mal ein paar genannt. Also alle Fertiggerichte, also so eine Fertigpizza. Oder es gibt ja auch Currywurst in so einer Plastikschale, die man im Supermarkt kaufen kann, die man sich in der Mikrowelle erwärmen kann. Alles das, Fast Food, wenn man zu McDonald's geht, zu Burger King und was es da alles gibt. Oder auch diese ganzen zuckerhaltigen und raffinierten Produkte. Alles, wo Zusatzstoffe drin sind. Ja, ich sag's nur mal ganz kurz. Ich habe ja auch mal beim Jens die Ausbildung gemacht. Und der Jens hat immer gesagt, wenn mehr als 5 Inhaltsstoffe auf der Verpackung hinten draufsteht, man kann da mal rangucken, Inhalt, was steht da drin in den, mehr als 5, dann kann man das direkt wieder ins Regal legen. Und was wir ja immer sagen, Da gehören fast 80% der Lebensmittel zu, die man im Supermarkt kaufen kann. Egal wo, Rewe, Aldi, Edeka, egal wo, alles das Gleiche.
Genau, also Punkt 1, ultraprozessierte Lebensmittel oder hochverarbeitete Lebensmittel. Dann zugesetzter Zucker ist der zweite wichtige Punkt. Ja, zugesetzt. Und zusetzen können wir auch in der Form, indem wir einfach einen Kaffee trinken und einen Teelöffel Zucker reingeben. Das wäre dann schon ein zugesetzter Zucker. Der Gegenpol zu diesem zu viel zugesetzten Zucker ist eine proteinreiche Mahlzeit. Weil wenn wir irgendwo was reduzieren, wir nehmen jetzt den zugesetzten Zucker raus, dann müssen wir irgendwie auf unsere Kalorienbilanz kommen. Und hier ist der Vorschlag eben, mehr Proteine aufzunehmen. Wir kommen ja gleich zu den Details, was Sie dort empfehlen. Und der dritte wesentliche Punkt ist, dass wir, und bei uns ist das nicht wesentlich anders wie in den USA, zu wenig nährstoffdichte Lebensmittel aufnehmen. Es sind zu viele Lebensmittel, die wir heute essen, die reduziert sind. Ja, was heißt reduziert? Zum Beispiel raffiniert. Raffiniert bedeutet, man nimmt Zuckerrohr oder Zuckerrüben und raffiniert jetzt den Zucker isoliert da heraus. Also den Haushaltszucker, die Saccharose wird da jetzt raus extrahiert. Wir lassen alle Ballaststoffe auf dem Feld. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Ja, ziehen nur den isolierten Zucker daraus und diesen isolierten Zucker geben wir dann auf Tortenguss, auf was weiß ich, alle möglichen verpackten Lebensmittel, die wir dann kurz aufbacken können und so weiter. Überall ist dieses Zeug dann enthalten. Das gilt jetzt nicht nur für die für Saccharose, sondern eben auch für Glucose. Fructose-Sirup heißt es bei uns in Europa. In den USA heißt es High Corn Fructose-Sirup. Ja, das ist ein Riesenproblem. Da können wir nochmal eine eigene Folge zu machen. Aber das sind so die drei wesentlichen Punkte. Und wenn man eine Überschrift braucht für diese Guidelines, dann steht über allem eigentlich Eat Real Foods.
Ja.
Ja, esse wirklich reelle Nahrungsmittel. Und was ich schön finde an diesen Guidelines ist, dass sie immer auch mal von früher sprechen. Wie haben sich früher Menschen ernährt? Und wie du ja weißt, Axel, ich schaue mir eben auch Naturvölker an, ich publiziere ja auch darüber. Und das, was wir an Wissenschaft zur Verfügung haben, wir sehen eben, dass in diesen Kulturkreisen, wo traditionell gegessen und ernährt wird, dass die sich von dem ernähren, was der Garten Eden sozusagen hergibt, dort gibt es keine ultraprozessierten Lebensmittel. Und deshalb gibt es dort auch keine Darmstörung. Und es gibt keinen Alzheimer und es gibt ganz wenig bis gar keinen Krebs und es gibt keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Leute sterben daran, dass zum Beispiel die Säuglingssterblichkeit sehr hoch ist. Ja? Warum? Weil wir eben dort keine Hospitäler haben und keine Ärzte, die das Problem entschärfen. Das ist deren Problem. Das haben wir gelöst. Ja? Die sterben an Infektionen, wir haben Antibiotika. So, wir sterben heute an den chronischen Erkrankungen. Wir sterben aber nicht sofort, sondern schleichend. Ja? Wir driften immer weiter ab in diese Chronifizierung und das ist unser großes Problem. Und jetzt nochmal zu deinem Einstieg. Diese Chronifizierung, die ich ja jetzt auch schon seit 20 Jahren lehre in meinen Seminaren und seit 25, 30 Jahren beobachte ich die Politik. Die einzige Lösung, die jede Regierung hat, ist die Krankenkassenbeiträge anzuheben. Das ist die einzige Lösung. Ansonsten gehen sie an mehr oder weniger nichts ran. Jetzt hat man so ein bisschen die Krankenhausreform gemacht. Herr Lauterbach hat das so ein bisschen forciert. Und vom Grundsatz her hatte Herr Lauterbach ja gar nicht so viele schlechte Ideen. Nur die Umsetzung, wie er das vorhatte, das kann man dann wieder kritisieren. Aber vom Grundsatz her waren die Ideen nicht so schlecht, wenn man sie dann richtig ausgestaltet. Und das ist natürlich jetzt auch die Frage bei diesen Guidelines. Jetzt kann ich natürlich den Menschen da draußen Empfehlungen geben. Die Frage ist, wie wird das dann umgesetzt? Ist das dann die Freiwilligkeit? Ja, dass Leute wissen über Kampagnen, aha, ich darf nicht mehr so viel verpackte Lebensmittel essen, ich sollte lieber mal eine Orange essen, statt eine Orange trinken. Habe ich verstanden, mache ich vielleicht jetzt ein, zweimal häufiger in der Woche, aber 80% der Bevölkerung, an denen wird das vorbeigehen. Das heißt, man wird nichts erreichen. Und da haben wir dann die Diskussion, muss man das zum Beispiel über Steuergesetze und so weiter, muss man das steuern, die Rahmenbedingungen verändern, sodass sich eben auch die Rahmenbedingungen der Industrie, der Lebensmittelindustrie verändert, sodass man, das hat man jetzt ja zum Beispiel bei den Transfetten gemacht. Da hat man jetzt auf EU-Ebene gesagt, pro 100 Gramm dürfen nur noch 2 Gramm Transfette in einem Produkt enthalten sein. Und damit reduzieren wir den Transfettgehalt. Ja? Das könnte man jetzt auf verschiedenen Ebenen der Ernährung auch machen. Wir gehen ja gleich in die Details. Aber vielleicht stellen wir das nochmal explizit raus. Eat real foods. Esse mehr wahrhaftige Lebensmittel, die man aus dem Boden ziehen kann, die man vom Baum ziehen kann und wie man in der Paläozän immer ganz gerne sagt, die man dann auch jagen kann. Ja, und das machen ja auch Naturvölker, ja, die jagen auch kleine Tiere bedienen sich dann saisonalen Obstsorten, saisonalen Gemüsesorten. Wir sagen das ja immer so banal, saisonal, regional, aber es setzt ja keiner um.
Was mir gut gefällt, Jens, ich habe es mir rausgeschrieben, diese Guidelines, also die Richtlinien empfehlen, ich finde den einen Begriff sehr schön. Die Richtlinien empfehlen den Verzehr einer Vielzahl von vollwertigen, ballaststoffreichen und, jetzt kommt der Begriff, der mir sehr gut gefällt, und farbenfrohen Lebensmittel. Ja, also nicht nur immer das Grün auf dem Teller zu haben, sondern Grün, Gelb, Rot, Orange, alles, was so, wie du es sagst, der Garten Eden hergibt, auch in seiner Farbvielfalt. Also da kann man sich ja auch mal dran orientieren, wenn man mal eine rote Beete isst oder sich mal eine Aubergine kauft. Das
Da
sind
würde
halt.
jetzt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagen, ja, das ist ja nicht wirklich was Neues, das haben wir ja bei uns auch mit drin. Das stimmt auch, ja, die 10 Regeln der DGE zum Beispiel. Aber wenn man sich den Ernährungskreis anschaut, dann geht es nicht um Kohlenhydrate an sich. Wenn wir jetzt über Getreide zum Beispiel sprechen, wir gehen ja gleich in die Details. Du siehst auf dem Ernährungsteller, auf dem Ernährungskreis der DGE, siehst du eben eine Abteilung Getreide. Das ist aber nicht differenziert in ballaststoffreiches Vollkorngetreide und Weißmehlgetreide. Dieses Weißmehlgetreide gehört komplett aus dem DGE-Ernährungskreis heraus. Das gehört da gar nicht rein. Das ist Fast Food. Absolut degeneriertes Fast Food.
Ja.
Und vielleicht, Axel, bevor wir in die Details gehen, vielleicht noch mal ganz kurz, weil es gibt eben auch Kritik an dieser Herangehensweise und das ist auch nachvollziehbar. Und vielleicht muss man da 2, 3 Sätze zu sagen. Wie sind die das angegangen? Es gibt so ein Komitee in den USA, die Guidelines der letzten 30 Jahre, 40 Jahre immer wieder mal neu aufgelegt haben. So seit den 80er Jahren wurde es immer wieder mal neu aufgelegt. Und wenn man sich dann die Entwicklungen der Erkrankungen und das Ernährungsverhalten genau anschaut, dann sieht man eben, dass diese Ernährungsempfehlungen, und das ist die größte Kritik am Ist-Zustand, nicht dazu geführt haben, dass wir eine bessere, größere Volksgesundheit haben. Ja? Und diese Unwucht, die muss man natürlich erstmal definieren. Und dann haben das Gesundheitsministerium hat dann Folgendes gemacht. Sie haben andere Experten zusammengezogen. Und zwar nicht die, die das schon immer gemacht haben. Das ist vielleicht einmal eine gute Idee zu sagen, also ihr habt das jetzt 40 Jahre gemacht. Ja, das Ganze ist nicht zum Erfolg, hat nicht zum Erfolg geführt. Jetzt nehmen wir mal eine neue, frische, junge Gruppe. Das haben sie gemacht. Und die hatten die Aufgabe, die Evidenz erstmal zu überprüfen. Und dann haben sie Fachexperten zusammengezogen und haben diese Fachexperten ganz transparent auch dargestellt, ja, was die für Interessenskonflikte haben. Das sind dann meistens Professoren, die sitzen dann zusammen in so einem Komitee und dann wurde jetzt kritisiert, und das ist vielleicht auch zu Recht die Kritik, dass Fleisch und Milchprodukte ja jetzt wieder ganz nach oben gestellt wurden, also nicht in der Pyramide nach oben, sondern in der umgekehrten Pyramide nach oben. Ja, so als Grundnahrungsmittel erstmal Milchprodukte und Fleischprodukte. So. Einige dieser Fachexperten haben bestimmte Interessenvertretungen in Richtung genau dieser Industrie. Das ist aber auch transparent veröffentlicht worden. Und jetzt muss man wissen, dass in den USA die Professoren nicht wie bei uns an der Uni 12 Monate angestellt sind, ein festes Gehalt bekommen, sondern die werden häufig angeheuert für 9 Monatsverträge. Ja, das sind so, wie soll ich sagen, ich weiß, den Begriff dafür, den kenne ich ja eigentlich gar nicht, aber die haben dann 9 Monatsverträge und in der vorlesungsfreien Zeit im Sommer sind die nicht vertraglich gebunden an die Uni. Und was passiert dadurch? Dadurch müssen diese Professoren natürlich schauen, wie sie diese 3 Monate überbrücken. Und dann sind sie irgendwo in der Industrie tätig. Haben hier noch einen Auftrag und da noch einen Vortrag und so weiter. Ich habe mit meinem amerikanischen Professor darüber gesprochen. Der war nämlich genau in dieser Konstellation. Und deshalb finanzieren die ihre Lücken sozusagen über Drittmittel. Und diese Drittmittel kommen häufig aus der Industrie. So, und Herr Kennedy hat gesagt, okay, wenn ihr Verflechtungen habt mit der Industrie, dann müssen die auch transparent gezeigt werden. Und das kann jeder nachlesen. Und dann sieht man auch, dass natürlich da eine gewisse Präferenz ist in diese Industriezweige. Deswegen proteinreich hat eine gewisse, wie soll ich mal sagen, es hat ein gewisses Geschmäckle. Ja, so, das wäre jetzt eine Kritik. Dann haben sie sich Methodikexperten herangezogen. Und diese Methodikexperten haben dann erstmal eine systematische Überprüfung über die Evidenzlage dessen gemacht, was bisher die Guidelines waren. Also auf welcher Basis basiert sozusagen das, was im Moment der Bevölkerung empfohlen wird. Und da hat man relativ genau versucht, und das ist eine zweite Kritik, genau versucht, die Gütekriterien zu analysieren, nämlich wie ist das Studiendesign, wie ist die Konsistenz der Ergebnisse, wie ist die Plausibilität der Ergebnisse und so weiter. Das ist jetzt ein bisschen wissenschaftliches Quacksalber. Aber sie wollten eben wissen, wie stark ist eigentlich diese Evidenz, auf der sozusagen die aktuellen Empfehlungen beruhen. Und da sind sie auf viele Stolpersteine gekommen, zum Beispiel, dass es viele Beobachtungsstudien gibt, die keine kausale Aussage treffen können und so weiter. Und das ist leider, Axel, auch in der Ernährungswissenschaft so, dass in der Ernährungswissenschaft, die ist eine relativ junge Wissenschaft. Und es gibt große Kohortenstudien, die immer in der Evidenzstufe ganz oben stehen. Das heißt, man, auf Plattdeutsch gesagt, man nimmt jetzt 80.000 Krankenschwestern. Und diese beobachtet man jetzt 70 Jahre. Oder 60 Jahre werden sie, glaube ich. Seit den 70er Jahren gibt es diese Studie, die Nurses Health Study. Und diese Nurses, also diese Krankenschwestern, die müssen immer wieder Fragebogen ausfüllen. Und die Fragebogen werden dann genutzt, um daraus wissenschaftliche Statistiken zu machen, um daraus Aussagen zu treffen. Aber wir alle haben mal einen Fragebogen ausgefüllt. Den Fragebogen, kann man so oder so ausfüllen. Ja, da gibt es bestimmte Störfaktoren, ja, bestimmte Präferenzen, die die Leute haben, warum sie lieber das eine eintragen als das andere. Und das spiegelt nicht 100% die Realität wider. Das will ich damit sagen. Und das ist ja ein Teil des Problems. Das werden wir bei diesen großen Studien auch nie in den Griff bekommen. Vielleicht eine Aussage, die ich ganz gut fand hier in diesem Scientific Report. Es gibt einen Grundsatz. Und der Grundsatz heißt, Wissenschaft soll Politik beeinflussen, nicht von ihr eingeschränkt werden. Und das will ich jetzt gar nicht auf die gesamte Trump-Politik übertragen. Das wäre vermessen, weil da kenne ich mich zu wenig aus. Wir sind nur bei der Gesundheitspolitik und bei der Ernährungspolitik. Und wenn wir nochmal an Corona zurückdenken, die RKI-Files, dann wissen wir, hier ist es genau andersrum gelaufen. Und deswegen finde ich diesen Grundsatz so wichtig. Und den sollte jeder Hörer und Zuhörer sich auch noch mal ganz bewusst machen. Wissenschaft ist dazu da, die Politik zu beeinflussen, nicht die Politik manipuliert die Wissenschaft. Das ist nämlich in Corona leider so gemacht worden.
Da haben wir ja auch schon ganz, ganz viele Sachen zu gemacht, Jens. Da bleiben wir natürlich auch weiter dran. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Grundsatz. Den werden wir auch nochmal rausstellen. Jetzt lass uns aber mal konkret werden und lass uns mal reingehen, denn wir haben jetzt viel so über Methodiken gesprochen, über grundsätzliche Sachen. Aber jetzt lass uns direkt mal einsteigen und lass uns direkt einfach mal mit den Eiweißen, mit den Proteinen einsteigen. Weil da hast du ja auch gerade eben gesagt, das steht ganz oben in der Pyramide, also in der umgedrehten Pyramide. Diese fleischlastige, proteinlastige, milchlastige Ernährung. Lass uns direkt mal einsteigen, was das konkret heißt.
Ja, es wurde ja in den letzten Jahren immer mehr die pflanzliche Ernährung protegiert oder betont, kann man besser sagen. Und die tierischen Produkte sollten immer mehr abgebaut werden. Die neuen Guidelines sagen, dafür gibt es eigentlich keine wissenschaftliche Begründung. Wenn man sich jetzt mal ein Produkt vornimmt, zum Beispiel die Milchprodukte, dann wurden dort fettarme Milchprodukte empfohlen. Und jetzt heißt es eben wieder Vollmilch, also ne, vollfette Milch, die man wieder trinken soll, weil eben sehr viele gesunde Fettsäuren da drin sind. Das ist ein Punkt, der hier wichtig ist. Wir haben die Fettsäuren nie differenziert. Wir haben die alle in einen Topf gesteckt und haben gesagt, Fett sollte man nicht zu viel davon essen, weil auch alle gesättigten Fettsäuren sind schlecht. Und das ist noch nie so gewesen. Ja, wir haben die gesättigten Fettsäuren nie wirklich differenziert. Da gibt es einige, die sind schlecht, da gibt es andere, die sind weniger schlecht, die sind vielleicht gesundheitsförderlich und das gilt eben für mono ungesättigte Fettsäuren. Ich bin jetzt leider bei den Fettsäuren, sorry, ich komme gleich zu den Proteinen. Diese pflanzliche Ernährung hat dazu geführt, dass Menschen sehr viele pflanzliche Öle und getreidebasierte Produkte essen, wodurch der Linolsäurekonsum, das ist eine Omega-6-Fettsäure, wodurch der Linolsäurekonsum exorbitant angestiegen ist. Und wir wissen seit 30 Jahren, dass Linolsäure wird umgewandelt in Arachidonsäure. Und Arachidonsäure ist etwas proentzündliches, etwas proinflammatorisches. Und da setzen jetzt die neuen Guidelines ein. Und das ist auch logisch. Es kann nicht sein, dass wir ganz grob die Pflanzen sozusagen betonen und die tierischen Produkte sollen immer mehr abgebaut werden, wenn wir dadurch mehr proentzündliche Fettsäuren aufnehmen. Das kann nicht funktionieren. Und das ist ein wesentlicher Punkt, der hier kritisiert wird, dass eben diese sehr grobe Betonung der pflanzenbasierten Ernährung dazu führt, dass eben genau das passiert ist in den letzten 20, 30 Jahren, dass immer mehr Linolsäure konsumiert wurde und durch die weniger Betonung auf tierische Produkte, nämlich weniger Fisch essen und weniger maritime Quellen essen, bedeutet ja eben auch weniger Omega-3-Fettsäuren essen. Das heißt, der Omega-3-Spiegel ist runtergegangen, der Omega-6-Spiegel ist hochgegangen. Nicht, dass wir nicht auch Omega-6 bräuchten, aber die Linolsäure ist wirklich in der Menge dann proinflammatorisch. Schauen wir uns die Erkrankungen an, sind alles entzündliche Erkrankungen. So.
Da als Ergänzung könnt ihr gerne nochmal, ich werde es auch verlinken, nochmal in unseren Podcast reinhören, als wir uns zu den Omega-3-Fettsäuren schon mal unterhalten haben. Das haben wir schon mehrmals erwähnt. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen auch von uns. Hört einfach nochmal rein. Da erklären wir halt einfach die Verhältnisse nochmal genau, was man tun kann und wie man das Verhältnis auch verbessern kann.
Ja, und jetzt ganz kurz zu den Proteinen. Wir haben ja in den USA ist das gleich wie in Deutschland, 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht als Zufuhrempfehlung für Proteine. Und das können pflanzliche und tierische Proteine sein. Das wird jetzt erstmal nicht genau differenziert. Die USA, die Guidelines sagen jetzt, das ist die absolut niedrigste Zufuhr. Sie setzen jetzt einen neuen Marker und sagen 1,2 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein. Das heißt, ich muss mehr Proteine essen, um auf diese 1,6 zu kommen. Die sagen dann auch, umso mehr man sich bewegt, umso mehr Protein braucht man auch. Auch das halte ich für korrekt. Sodass wir hier vielleicht von einer High-Protein-Diet sprechen können. Also das wäre jetzt so die Message, mehr Proteine zu essen. Warum? Warum empfehlen Sie das? Weil mehr Proteinkonsum in Studien zeigt, dass es einen größeren Fettabbau gibt. Dass also diese sehr carblastige, diese sehr High-Carb-lastige Ernährung eher zu Fettaufbau führt und eine proteinbetontere Ernährung eben zu weniger Fettaufbau führt. Und sie sagen auch in den Guidelines, dass wir hier natürlich nicht über alle Fleischprodukte und Milchprodukte per se sprechen, sondern dass Fleisch, verarbeitete Fleischprodukte, ja, mit zugesetzten Nitrat, Nitrit, Natrium und so weiter, also mit den ganzen Konservierungsstoffen etc. Und dann auch die Verarbeitung, nämlich die Lipidperoxidation, also das, was durch Erhitzung entsteht. Grillen, ja, Hocherhitzen von Fleisch, das führt eben zu Oxidationsprozessen, die wiederum dann kritisch sind, wenn wir zum Beispiel über die Zellmembranen sprechen. Das müssen wir jetzt im Detail noch erklären. Und sie sagen auch in den Guidelines, wenn man jetzt die pflanzenbasierte Ernährung dramatisch betont, führt das, das wissen wir ja auch aus vielen Studien bei der veganen Ernährung, wenn Veganer keine Algen essen, dann haben sie einen Vitamin B12-Mangel. Latent oder eben auch signifikant. Sie können einen Eisenmangel entwickeln, sie können einen Jodmangel entwickeln, sie können einen Kalziummangel entwickeln, ob das jetzt jemand hören will oder nicht, aber das ist die Studienlage. Ja, da gibt es viele Studien dazu. Natürlich kann man als Veganer dann sagen, okay, ich nehme jetzt ein Jodpräparat dazu, ich nehme Vitamin B12-Präparat, das wird ja auch sogar schulmedizinisch empfohlen, dass man ein B12-Präparat einnimmt. Insbesondere dann natürlich auch noch, wenn man zusätzlich auch noch Medikamente einnimmt. Ja, sodass die Empfehlungen lauten, auf Proteinbasis, Verzehr einer Vielzahl unterschiedlicher Proteinquellen, keine frittierten Zubereitungsverfahren, also nichts ultra hoch erhitzt. Konkret wäre das vielleicht Fleisch eher kochen als jetzt scharf anbraten, ja, wie man das beim Steak macht. Ganz wichtig, sie sagen Fleisch ohne Zucker. Also keine Marinierung, keine, wir wissen nicht, was in die Marinierung drin ist, wenn wir zum Fleischer gehen. Also diese Zusätze, die da bei Fleischprodukten gegeben werden, die erstmal weglassen. Und das Zufuhrziel, wie gesagt, sollte über 1 Gramm sein. Da bin ich mal gespannt, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung da jetzt in Zukunft dazu sagt. Weil wir wissen ja längst aus der Ernährungswissenschaft, dass Proteine den stärksten Sättigungseffekt haben. Und Kohlenhydrate haben den Nachteil, diese hochglykämischen Kohlenhydrate, wenn wir jetzt an Weißmehlprodukte denken, an Bäckereiprodukte, an weißes Brötchen, da schießt uns der Blutzucker unter das Dach und wenig später sinkt der Blutzuckerspiegel wieder dramatisch ab und wir brauchen das sozusagen als nächste Brötchen.
Und im Weißmehl sind auch nicht so viele oder gar nicht keine Ballaststoffe enthalten, das, was du eben auch gesagt hast. Und das sind natürlich dann in der Kombination mit dem Blutzuckerspiegel ist das natürlich halt quasi ja, ein richtiges Feuerwerk, das da im Körper abläuft. Eine Ergänzung noch zu den Proteinen, weil du auch eben gerade Veganer oder Vegetarier erwähnt hast. Also pflanzliche Eiweißquellen, so Hülsenfrüchte und Nüsse, die bleiben weiterhin auch in der Empfehlung, auch in der neuen Pyramide. Und die sind jetzt aber nicht so ganz exklusiv im Fokus, aber weiterhin sind sie empfohlen. Und weil wir gerade bei den Hülsenfrüchten und Nüssen waren, du hast ja eben die Fette auch angesprochen. Auch die pflanzlichen Fette, das ist ja ganz wichtig, dass man das unterscheidet, was du auch eben gesagt hast, ob man Sonnenblumenöl nimmt oder halt Olivenöl. Und diese pflanzlichen Fette aus Nüssen, aus Samen, die bleiben auch weiterhin in der Empfehlung und auch gesunde Öle. Also Kokosöl, Olivenöl, das bleibt alles in den Empfehlungen drin oder auch Ghee.
Jetzt wird stärker differenziert und das ist auch gut so. Das ist sozusagen die Tür geöffnet und das würde ich mir jetzt von unseren Guidelines auch wünschen. Denn ich hatte gerade die Linolsäure erwähnt, ja, Soja, Mais, Baumwollsaatöl, was in den USA sehr viel gibt, wir haben das hier weniger, Distel und Sonnenblumenöl, hast du erwähnt, dieses billige Öl, was man bei den Discountern bekommen kann, das macht in den USA. Ich weiß nicht, wie das bei uns in Deutschland ist, aber in den USA macht das 88% der Fette aus und fast 10% der Gesamtenergie. So, und wenn man das mal hochrechnet, wie viel hochentzündliches Fett hier gegessen wird, dann wundert man sich natürlich nicht, wie der Outcome in Bezug auf die entsprechenden Erkrankungsarten ist. Und deshalb, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn ich jetzt Gesundheitsminister wäre, dann würde ich das auch auf den Kopf stellen. Und zwar viel stärker in die Differenzierung gehen. Es gibt gesättigte Fette, die sind eher schädlich, und es gibt gesättigte Fette, die sind vollkommen unschädlich. Ich sage das im Seminar immer ganz gerne, nennt mir die Leute auf den einsamen Inseln, die Kokosnüsse essen, ja, die da reihenweise mit 30 mit Herzinfarkt umfallen. Ja, die Leute, die sich dort traditionell ernähren, von Kokosnuss, von Mango und von Meeresfrüchten, die haben keine Herz-Kreislauf-Erkrankung. So, und da haben wir immer so einen Knoten gehabt, ja, so, und der muss jetzt mal aufgelöst werden, weil wir nämlich viel zu stark pauschalisiert haben.
Jens, lass uns jetzt weitergehen und die Fette und die Proteine verlassen und kommen wir mal zu den Kohlenhydraten. Was wird denn in der neuen Pyramide da empfohlen?
Ja, auch da ist im Prinzip die Tür jetzt geöffnet worden für eine stärkere Differenzierung. Nämlich einmal zu zugesetzten Kohlenhydraten, das haben wir ja gerade schon erwähnt, nämlich der zugesetzte Zucker. Zucker ist ja in der Fachsprache Saccharose, also Glucose, Fructose, der Haushaltszucker. Bei uns aus Zuckerrüben, in den USA, Australien, in den Commonwealth-Ländern eher Zuckerrohr. Und in den USA isst man 22 Teelöffel Zucker, also isolierten, raffinierten Zucker zusätzlich zu den Kohlenhydraten, die man über Bagels und Brötchen und Backwaren und so weiter sowieso schon isst. Zusätzlich.
Und das muss man sich jetzt mal, also jeder kann das zu Hause mal selber machen. 22 Teelöffel. Ein Teelöffel sind ungefähr anderthalb Würfelzucker. Ungefähr. Kann man sich ja mal, sagen wir ein Würfelzucker. Jeder kann sich mal zu Hause eine kleine Pyramide auf seinem Teller bauen mit 22 Würfelzuckern und einfach nur mal sich die Menge anschauen, weil das kann man wirklich ganz gut verdeutlichen. So, Würfelzucker kann man überall im Supermarkt kaufen, sich mal so eine Dose kaufen und mal 22 Stück einfach nur mal hinstellen. Das ist das, was du sagst, was man zusätzlich dazu nimmt. Was wir ja auch immer sagen, dieses mal schnell ein Bagel oder mal schnell ein Croissant morgens auf dem Weg zur Arbeit, bei irgendeiner Kaffeebude, bei irgendeinem Kaffeekiosk, ein Kaffee und ein Croissant dazu. Das ist das, was extra dazu kommt. Und die 22, die man noch zusätzlich, also die in anderen Lebensmitteln noch drin ist. Also jeder bitte mal zu Hause einfach sich das mal anschauen, was man da wirklich in sich aufnimmt.
Ja, und das kann man dann addieren noch mit den chemischen Süßungsmitteln, die noch zusätzlich gegessen werden. Ja, und das ist so der Hauptaspekt hier in Bezug auf die Kohlenhydrate. Was sagen die Guidelines? Einschränken, Farbstoffe, künstliche Aromen, Süßstoffe. Ja, ist jetzt auch nicht wirklich was Neues, nur es hat noch nie so richtig drin gestanden, explizit. Dann vor allen Dingen die Limonadenfruchtgetränke und Energy Drinks. Ja. Da wissen die Leute wirklich nicht, was sie da tun. Und ein weiterer Aspekt ist eben raffinierte Getreideprodukte, die stark einschränken. Denn wir wissen, dass raffinierte Getreideprodukte, also wenn man Weißmehlprodukte nimmt, die sind ja stärker ausgezogen als Mehl, die haben etwa 60 bis 80% weniger Ballaststoffe, die du gerade erwähnt hast. Und weniger Ballaststoffe bedeutet immer ein stärkerer Anstieg von Blutzucker. Ja? Zudem haben diese Auszugsmehle eben auch noch 20 bis 50% weniger Protein als Vollkornprodukte. So, das heißt, wenn Getreide, dann Vollkorn. Und da muss man natürlich dann auch wieder genau hinschauen, weil das sind ja häufig dann auch Mogelpackungen. Ne? Da steht da vielleicht auf der Verpackung das schöne Vollkorn drauf, aber es ist nicht Vollkorn drin. Ja, hier bitte dann auch mal ganz genau hinschauen. Diese raffinierten Getreideprodukte, ja, machen 87%, 87% des gesamten Getreidekonsums in den USA aus. Würde mal wetten, das ist bei uns nicht viel anders. Vielleicht sind wir bei 60, 70%, keine Ahnung. Ist ja bisher nie untersucht worden. Na? Und wenn man an der Stellschraube dreht und sage, ich schaue jetzt mehr auf die Qualität, ich lasse mal die weißen Brötchen liegen und schaue mal, dass ich Vollkornprodukte bekomme, wenn man Getreide überhaupt in der Menge überhaupt essen will, dann macht man auf jeden Fall schon mal vieles richtig.
Ja, und auch noch eine Ergänzung. Du sagst gerade Vollkornprodukte, auch da wirklich mal drauf achten, auch im Supermarkt bei Vollkornprodukten, was ich eben sagte, mal hinten auf die Verpackung drauf gucken, was da neben Vollkorn auch noch drin ist. Du sagst es ja gerade, Jens, ne? Also Vollkorn ist nicht gleich Vollkorn. Da ist vielleicht ein ganz, ganz geringer Anteil an Vollkorn drin. Da ist ein bisschen Vollkornmehl drin oder ein paar Körner sind da drin. Ja, die machen dann halt vielleicht 3, 4, 5% aus. Ich kenne mich nicht aus, ab wann man ein Produkt Vollkorn nennen darf, aber es muss nicht aus 100% Vollkorn bestehen, das weiß ich. Und die ganzen anderen Zusatzstoffe, die du sagst, Zuckerersatzstoffe oder auch raffinierter Zucker, der ist dann auch noch zugesetzt, wird aber als Vollkorn verkauft. Und dann denkt man, ja, oh, ich kaufe dir jetzt was Gutes. Und im Grunde genommen hat man aber 40, 50%, wie du gesagt hast, an Ersatzstoffen, die man da eingekauft hat und die man dann konsumiert.
Kohlenhydrate sind natürlich auch Gemüse und vor allen Dingen Obst. Und Obst und Gemüse enthalten wiederum Ballaststoffe. Deswegen auch hier die Empfehlung ganz klar, ne, sehr breite Palette an Obst und Gemüse zu essen. Was ich ganz interessant finde, ist, dass Sie hier auch, das mache ich auch in meinen Seminaren, immer auch den Umweltaspekt mit reinbringen. Ja, also ich bin in meinen Seminaren wirklich, würde ich sagen, Vorreiter, aber ich bin wirklich weit, weit voraus, was diese Guidelines anbelangt. Denn buntes Gemüse wird angebaut, wird mit Pestiziden und so weiter angebaut. Und sie sagen jetzt in den Guidelines, also bitte immer Gemüse gründlich waschen. Ja, der Aspekt kommt jetzt auch mit rein. Und sie empfehlen auch gefrorenes Gemüse, also schockgefrorenes Gemüse. Und sagen, dass man Gemüsesäfte und Obstsäfte nur noch sehr, sehr begrenzt aufnehmen soll. Gemüse 3 Portionen am Tag, Obst 2 Portionen am Tag. Aber Gemüsesäfte und Obstsäfte möglichst wenig. Warum? Weil wir ziehen die Flüssigkeit raus, wir haben die Ballaststoffe, die kippen wir dann in den Müll, ja, und genau diese Ballaststoffe sind aber das Medium oder das Substrat, was dazu führt, dass wir weniger Blutzuckeranstieg haben. Ja, und das sind für mich sind das ganz zentrale Aspekte. Von daher, wenn man so eine Art Fazit ziehen will, und man kann manche Sachen kritisieren. Man kann kritisieren, dass die Ernährungswissenschaft noch nicht so weit ist, dass sie überall genau differenzieren kann. Man kann kritisieren, dass dieses Expertengremium unter anderem eben ein bisschen eine Befangenheit hat, dadurch, dass sie bestimmte Interessen haben. Und man kann einige andere Dinge kritisieren, haben wir jetzt in dieser Episode auch getan. Aber unterm Strich gehen für mich die richtigen Türen auf.
Was man auf jeden Fall begrüßen kann, Jens, nachdem wir viele Sachen haben, die man kritisieren kann, aber was man wirklich begrüßen kann, ist diese stärkere Betonung auf, was du eben gesagt hast, echte Lebensmittel, Real Foods, echte Lebensmittel, wirklich mal darauf zu gucken, was liegt da eigentlich vor mir, was finde ich im Supermarkt vor. Und vielleicht auch mal schauen, kann ich das auch irgendwo vielleicht beim Bauern bekommen oder wo auch immer. Jens, einen Aspekt, bevor wir hier Schluss machen, noch zwei, drei Sätze dazu. Du hast es eben angesprochen, nachdem wir jetzt die Pyramide uns so ein bisschen angeschaut haben. Was ist deine persönliche Meinung? Geht es, wenn wir diese Guidelines jetzt uns mal so anschauen und wenn wir die ernst nehmen, geht es dahin, dass die Menschen das von sich aus tun? Oder muss der Gesetzgeber da stärker regulativ eingreifen? Sprich, muss es eine Zuckersteuer geben? Muss es irgendwelche anderen Gesetze geben, dass es zum Beispiel in Schulen keine Getränkeautomaten mehr geben darf mit Cola und weiteren Süßgetränken. Wie ist deine Meinung?
Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil Guidelines zu produzieren, eine Pyramide neu aufzustellen, die, und wenn man nur auf die Pyramide, jetzt auf die neue, auf den Kopf gestellte Pyramide schaut, dann ist sie auch an manchen Teilen etwas irreführend, wenn man den Text nicht dazu liest. Man muss den Text dazu kennen. Sonst kann man das Bild der Pyramide nicht so eindeutig, falsch gesagt, eindeutig schon, aber eben undifferenziert. Ja, das ist das Wort. Entsprechend verstehen. Deswegen auch gut, dass wir das heute mal so ein bisschen aufgedröselt haben. Aber Guidelines sind noch keine Umsetzung. Ja, so wie wir das auch aus der Ernährungsberatung kennen, ja, wenn ich etwas empfehle, heißt das noch nicht, dass der Kunde das in seiner Küche, in seinem Einkaufsverhalten, in seinem Einkaufskorb auch dann tatsächlich umsetzt. So, und da stellt sich jetzt die Frage, Freiwilligkeit oder muss der Staat die Politik Rahmenbedingungen verändern? Und du kennst meinen Freiheitsdrang, ja? Deswegen bin ich auch selbstständig tätig, weil ich möchte keine Rahmenbedingungen, die mich bis ins Detail irgendwo festnageln, sondern ich möchte die freie Entscheidung haben. Aber wenn es hier um die Volksgesundheit geht, dann bin ich der Meinung, brauchen wir neue Steuergesetzgebungen. Ja, wir brauchen ein neues Steuersystem bezogen auf die Lebens- und Nahrungsmittel. Und das auf der Basis der, wir haben im Moment nur das sogenannte NOVA-System. Und das NOVA-System, das klassifiziert verarbeitete und unverarbeitete Lebensmittel. Das sind vier verschiedene Abteilungen, ja, von hochverarbeitet auf niedrig verarbeitet. Und da gibt es bestimmte Kritik, weil hier manche Lebensmittelgruppen eben vielleicht nicht optimal eingruppiert sind. Und das sagen auch die Guidelines, die US Dietary Guidelines, die neuen, dass das weiter überprüft werden muss. Und Ziel dieser Initiative ist, dass am Ende eine klare Definition herauskommt, was ist ultra hochverarbeitet, was ist weniger hochverarbeitet und was ist überhaupt nicht verarbeitet. Es klingt relativ banal, ist es aber nicht. Denn wir haben eben viele auch Zwischenprodukte, ja, die sind ein bisschen verarbeitet, aber nicht unbedingt so, dass sie eben gesundheitliche negative Auswirkungen haben. Und darum geht es, diese ja, Klassifizierung neu zu definieren in Bezug nicht auf, auf den Blutzuckerspiegel oder auf einen HbA1c-Wert oder auf die Cholesterinwerte, sondern auf den wirklichen Outcome, auf den klinischen Endpunkt, sagen wir in der Fachsprache. Der klinische Endpunkt ist Mortalität, ist Herzinfarkt, ist Alzheimer, ist was auch immer. Also eine echte Erkrankung, die lebensbedrohlich ist. Und das wird auch in diesen Guidelines kritisch beschrieben. Und jetzt auf deine Frage zurückzukommen. Ich beschäftige mich jetzt schon so lange damit und wir sehen ja, dass diese Freiwilligkeit nicht wirklich durchschlägt. Ja? Es verändert sich das Verhalten auf der einen Seite, aber das verändert sich ja auch dadurch, dass die Lebensmittelindustrie immer mehr ultraverarbeitete Lebensmittel anbietet und die Inhaltsstoffe teilweise so verschleiert, dass der Verbraucher, der Konsument, der ja nicht darauf ausgebildet ist, das auch nicht wirklich verstehen kann. Und ich spreche jetzt mal als User, wenn ich jetzt in einen Supermarkt gehe, dann will ich da ja auch nicht 2 Stunden durch die Regale laufen und mir alles durchlesen müssen. Das ist ja nicht praktikabel. So, von daher, das ist meine Quintessenz. Ich würde ein neues Steuersystem, was die Mehrwertsteuer anbelangt, nicht was andere Steuerarten anbelangt. Hier geht es nur um die Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer, wir haben ja unterschiedliche Mehrwertsteuersätze. Axel, kannst du mir erklären, warum Schnittblumen steuerlich begünstigt werden? Weil die Frauen gerne frische Schnittblumen auf dem Tisch haben, oder warum ist das so?
Ich habe auch gerne frische Schnittblumen auf dem Tisch.
Ja, aber es gibt eben in diesen Mehrwertsteuersätzen gibt es Dinge, da kann man drüber lachen. Ja?
Und die sind auch nicht erklärbar und die sind auch nicht nachvollziehbar.
Ja, wenn es hier zum
Ja.
Beispiel um Bücher geht, ja, Bücher sind Bildung, Bildung wird gefördert, also ist der Mehrwertsteuersatz auf Bücher ist, glaube ich, sogar bei null, ne?
Weiß ich nicht, 7% vielleicht. Ich
Also
weiß
es
es
gibt
nicht.
diese
Ja, müsste
reduzierten
man nochmal.
Sätze. Warum machen wir das in der Lebensmittelindustrie nicht auch so, dass wir sehr gering verarbeitete oder gar nicht verarbeitete Lebensmittel praktisch auf Null setzen, dann eine 7%-Stufe haben, das sind so diese mittelverarbeiteten Lebensmittel, und dann die hochverarbeiteten Lebensmittel alle auf vielleicht sogar 21% setzen. Weil dann würde sich natürlich im Warenkorb auch einiges ändern, weil jetzt geht es wirklich an dein Portemonnaie. Und wir sehen das ja auch in vielen anderen Bereichen, dass über das Portemonnaie sich auch das Verhalten verändert.
Dann zum Abschluss, Jens, weißt du, was ich mir wünsche? Und da können wir auch noch mal diskutieren. Und zwar, ob man das gut findet oder nicht, aber der Herr Kennedy, Da habe ich letztens ein Video drin gesehen. Ich kann den Gesamtzusammenhang nicht wiedergeben, aber man hat ihn da gefragt, ob er mal ein paar Klimmzüge machen kann. Und dann hat er da Klimmzüge gemacht, ich glaube 10 oder sogar 20 Stück. Ob die jetzt in der Ausführung richtig waren und jetzt kommen irgendwelche Biomechaniker und sagen, ja, der hat die Arme aber nicht ganz durchgestreckt und nur angelehnt und hat sich nicht ganz richtig hochgezogen. Aber sei es von den 20 waren nur 5 richtig gemacht und gut ausgeführt. Das ist für mich ein Stück weit ein Vorbild in dem Sinne, dass er sagt, ich bin der Gesundheitsminister des Landes und ich möchte die Gesundheit, die Volksgesundheit einfach ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen. Welche Absichten auch immer dahinter hängen. Wir hatten gesagt, mit Lobbyverbänden, Fleisch und da ist ja auch eine große Fleischindustrie hinter in Amerika. Das brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Das gibt es wahrscheinlich alles. Aber diese Vorbildfunktion. Und da wünsche ich mir auch bei uns vielleicht mal, dass auch unsere Gesundheitsministerin mal eine Challenge macht und sagt, okay, ich will mal 20 Liegestütze schaffen oder 10 Klimmzüge, um
Aber
auch junge
Axel,
Leute.
nicht aus Werbezwecken,
Nein,
sondern weil das wirklich
aus
Intention,
Überzeugung.
Überzeugung ist, genau. Und
Ja.
der Kennedy trainiert ja auch für sich selbst.
Das ist so. Ja, weil er sagt, da, das ist für mich die Art und Weise, wie ich meine Gesundheit erhalten kann, solange wie es auch
Genau, und
möglich
das
ist.
kann jeder Bürger eben auch. Und ne, Axel, du hast mal Sport studiert, ich habe auch mal Sport studiert. Du weißt noch, der Aufnahmetest damals am Sportstudium waren 3 Klimmzüge.
Drei.
3. Und ich habe mal gesagt, wenn ich diese 3 Klimmzüge nicht mehr schaffe, dann sage ich zu meiner Frau, du melde mich hier im Altersheim an, bitte, weiß nicht, Schnabeltasse, und dann bin ich so weit, dass ich ja, dass ich wirklich ins Seniorenstadium übergehen kann, und dann lasse ich mich füttern und ich vegetiere vor mir herum und mache dann nichts mehr. Ja, also wenn ich diese 3 Klimmzüge und vielleicht auch 3 Liegestütze, wenn ich die nicht mehr schaffe, dann war es das für mich.
Das ist ein schönes Schlusswort, Jens. Ich glaube, davon sind wir noch lange, oder ich hoffe, dass wir davon noch lange und weit entfernt sind, das nicht mehr zu schaffen. Von daher ein Appell, ein Aufruf an alle, schaut euch mal die neuen Ernährungsrichtlinien an, setzt euch kritisch damit auseinander. Unsere Meinung dazu kennt ihr jetzt und vor allen Dingen nehmt eure Gesundheit selber in die Hand, macht ein paar Liegestützen, macht ein paar Klimmzüge. Wie du es gesagt hast, ab und zu sich mal bewegen. Nicht ab und zu, sondern regelmäßig. Das so in den Ablauf, in den täglichen Ablauf mit reinzubekommen. Das ist schon mal ein erster großer Schritt. Jens, vielen Dank. Und euch da draußen auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, macht ein bisschen Werbung für uns und bleibt uns treu. Bis zum nächsten Montag. Macht's gut. Tschüss.
Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.